Hey, bevor du dir die Folge anhörst, möchte ich noch ein, zwei wichtige Dinge mitgeben. In dem heutigen Gespräch tausche ich mich sehr, sehr ehrlich und aus der persönlichen Perspektive mit Natalia darüber aus, wie es ist, neurodivergente Mutter zu sein. Unsere Perspektive ist dabei aus einer bestehenden, unterstützenden Partnerschaft heraus. Also wir beide haben die Möglichkeit, Aufgaben mit dem Partner aufzuteilen. Das gilt natürlich weniger für Alleinerziehende und für diese Lebensrealität gibt es ergänzend Impulse in den Shownotes. Außerdem sprechen wir über Impulsivität und unsere Herausforderungen mit diesem neurodivergenten Merkmal. Es geht dabei, und das soll ganz, ganz klar gesagt sein, nicht um körperliche Gewalt oder sowas Ähnliches, sondern um das, was einfach viele Eltern kennen. Mal laut werden, genervt sein, schimpfen. Und das passiert im neurodivergenten Kontext aber einfach häufiger, schneller oder eben deutlich unvorhergesehener und lässt einen darum besonders tief an den eigenen Fähigkeiten als Eltern zweifeln. Darum ist es so wichtig, für einen selbst, aber eben auch für die Kinder, daran zu arbeiten. Und das bringt mich zum letzten Punkt, den wir in der Folge nicht in dieser Tiefe besprechen. Therapie und Medikamente. Natalia und ich nehmen unter anderem aufgrund von Stillzeit noch keine Medikamente, können dazu deswegen eben noch nicht so viel sagen. Für mich ist das aber auf längere Sicht geplant, weil ich das eben so eine wichtige Unterstützung finde. Eine ebenso wichtige Unterstützung ist die Therapie. Ich würde fast sagen, dass es ohne diese Aufarbeitung wirklich unlängst schwerer wird, sich den Merkmalen zu widmen, bei denen man sich Weiterentwicklung wünscht, beispielsweise. Ich selbst habe in Bezug auf meine Neurodivergenz schon eine ADHS-Gruppentherapie und eine Ergotherapie durchlaufen und befinde mich aktuell in einer klassischen Psychotherapie. Zu den Therapiemöglichkeiten wird es aber bestimmt nochmal eine eigene Folge geben, weil das doch deutlich mehr ist als eine kleine Randnotiz. Es soll nur als Unterstützungsweg hier schon ganz deutlich genannt werden. Aber jetzt ab in die vielen kleinen Tricks im Alltag und damit viel Spaß mit der Folge. Ich habe das Buch geschrieben, das ich selbst so dringend gebraucht hätte. Sagt Natalia Lamotte, Autorin des Buches Chaos, Kinder und Konfetti, was neurodivergente Mütter entlastet, stärkt und ihnen neues Selbstbewusstsein schenkt. Natalia ist vierfache Mutter, Doula und hat im deutschsprachigen Raum den Begriff Muttertät geprägt. Ich bin witzigerweise genau mit diesem Thema vor Jahren auf Natalia gestoßen, als sie im Podcast Die friedliche Geburt genau über dieses Phänomen gesprochen hat. Und kaum etwas hat mich in Bezug auf die ersten Wochen mit Baby, und zwar jedes Mal, ich habe ein paar mehr Kinder, so abgeholt wie dieses Phänomen. Also direkt meine Empfehlung an dieser Stelle für diese Folge kann man sich auch noch ganz gut anhören. Mittlerweile ist Natalia um eine ADHS-Diagnose reicher und hat eben ein Buch geschrieben über neurodivergente Elternschaft, genauer neurodivergentes Muttersein, also da liegt der Schwerpunkt drauf. Und ich durfte es bereits vor einiger Zeit lesen und kam aus dem Nicken gar nicht mehr heraus. Es ist unheimlich sensibel geschrieben, bezieht ganz viele Perspektiven mit ein, das mag ich immer sehr, und hat, wie man so schön sagt, Hand und Fuß. Und ich bin mir sehr sicher, dass es ganz vielen Müttern eine ebenso wertvolle Hand reichen wird.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Liebe Natalia, du hast das geschrieben, was du selbst so dringend gebraucht hast. Welche unbeantwortete Frage stand denn für dich am Anfang so deiner ADHS-Reise?
Also am schwersten habe ich mir getan mit dem Was jetzt? Also es war ein Juhu da, als es tatsächlich dann schwarz auf weiß auf dem Papier stand. Und dann kam aber recht schnell schon dieses okay, und was mache ich damit? Wie kann ich jetzt für mich sorgen? Oder was würde mir helfen, jetzt mit dieser Erkenntnis weiterzumachen?
Wie hast du diese Frage im Laufe der Zeit dann beantwortet für dich? Oder diese Suche weitergeführt?
Ja, ich habe erstmal nach Literatur gesucht. Ich wollte erstmal einen Ratgeber für mich. Ich habe tolle Ratgeber gefunden für spätdiagnostizierte Frauen. Da habe ich auch viel wiedererkannt und auch schon viel Wissen gewonnen. Dann tolle Bücher für Eltern von neurodivergenten Kindern. Und genau diese eine Lücke für die Eltern, aber jetzt, wie du schon gesagt hast, besonders für die Mütter, da haben mir Tipps gefehlt. Also wie koreguliere ich jemanden, wenn ich selber Koregulation brauche, zum Beispiel? Oder wie kann ich für mich sorgen, wenn ich reizüberflutet bin, aber diese Pausen nicht da sind, weil meine sozialen Kontakte mit mir zusammenwohnen, permanent. Oder ich mich natürlich auch um sie kümmern darf. Und vor allen Dingen, wie schaffe ich meine Hyperfokus-Themen noch irgendwie, also weil das auch so eine Art von Regulation für mich ist, wenn mich etwas interessiert, da reinzugehen und mich damit zu beschäftigen. Und das geht auch nicht, wenn du immer wieder unterbrochen wirst. Und diese, also das waren die großen Fragen, die ich hatte. Und ich habe mich mit Hilfe von Ausprobieren bei mir, einfach ausprobieren, was funktioniert, anlesen, wie es andere vielleicht machen und dann versucht, das Beste daraus zusammenzuschreiben. Also es war viel Try and Error und verschiedene Aspekte auch aus dem Sport zum Beispiel oder so. Ich habe wirklich versucht, verschiedene Tipps und Methoden, Strategien zusammenzuführen, die auch für Neurodivergente, wenn man das jetzt so als Gruppe nehmen kann, das ja immer sehr individuell funktionieren können.
Über genau diese Tipps werden wir im Verlaufe dieser Folge auf jeden Fall noch genauer sprechen. Du hast gerade gesagt, dass du von diesem ersten Juhu nach der Diagnose dann eben in die ersten Fragen gekommen bist, so was mache ich denn jetzt damit? Hm. Und nun? Was kommt jetzt? Wie mache ich weiter? Was kann ich da in meinem Alltag jetzt anpassen vielleicht? Dieses Juhu, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen. Warum war das ein Juhu?
Weil ich irgendwie schon dachte, dass das für mich ein Thema ist. Und ich fühlte mich sehr angesprochen in allem, was ich zuvor dazu recherchiert hatte, zu dem Thema. Ich war mir ziemlich sicher, dass es mich betrifft, dass ich dabei bin. Aber so diese letzte Sicherheit hatte ich natürlich nicht. Und das hat mich dann auch im Laufe der Diagnostik auch ein bisschen verunsichert. Es war immer so ein Rest Unsicherheit da. Ja, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Habe ich mich jetzt vielleicht doch zu sehr reingelesen und kann ich die Fragen jetzt schon irgendwie manipulieren oder die Antworten besser gesagt? Es war, so sicher ich mir war, dass ich eine Diagnose bekommen werde, gleichzeitig, das ist so komisch, weil es war eben gleichzeitig da, war auch so eine Unsicherheit da, dass ich es mir vielleicht doch einbilde oder ich das nur als Ausrede gerne hätte. Und ich bin ja schon 40 Jahre gut durchs Leben gekommen, ohne eine Diagnose. Und dann gab es ja noch ein paar so Verunsicherungen durch vermeintliche ExpertInnen oder auch im Freundeskreis. Du, nein, du doch nicht. Du kannst doch das und das. Hm. Und du hast so viele Kinder und du schaffst so viele Sachen, das kann doch nicht sein, dass du eine ADHS hast. Deswegen war ich verunsichert.
Ja, also ich fühle das genau so. Und ich weiß, dass ganz viele kurz vor ihrer Diagnose genau so fühlen. Deswegen ist es mir so wichtig, diesen Punkt hier mit reinzubringen. Du hast gerade gesagt, oh, vielleicht nutze ich das ja doch nur als Ausrede. Oder du hattest diese Angst, dass das so ist. Für was wäre das die Ausrede gewesen?
Für die Sachen, die ich nicht hinbekomme, die ich nicht schaffe. Ich habe meine Herausforderungen, die sich immer wieder wiederholen. Und das ist das, was mich am meisten immer geärgert hat, weil ich mir dachte, okay, dass man mal in seinem Leben einmal einen Flug verpasst oder einen Zug, das passiert jedem mal. Ist okay. Und bei mir hatte ich das Gefühl, es gibt irgendwie wenig Lerneffekte. Die Dinge wiederholen sich viel zu oft. Ich habe nicht einmal von jemandem einen Geburtstag vergessen, sondern immer wieder. Ich habe nicht einmal die Sache verloren, Kopfhörer, keine Ahnung, sondern immer wieder. Und dieses, dass ich gefühlt nicht lerne aus meinen Fehlern, da kriegt man ja immer wieder zu hören, du musst nur das und das machen. Du musst doch nur. Und man muss ja nur früher losfahren. Und du weißt doch dann, wie weit der Weg ist zum Zug oder zum Flughafen, was auch immer. Ja, und trotzdem klappt es irgendwie nicht. Und wenn das irgendwie da, und wenn es dafür eine andere Begründung gibt als es liegt an dir, du musst dich einfach nur mehr anstrengen, dann wäre das eine Entlastung für mich. Wenn ich jetzt aber zu hören bekomme, du hättest das wohl gerne so, es liegt schon an dir, das war diese Angst, dass ich mir das einfach nur so sehr wünsche, diese Antwort zu bekommen auf die Fragen, warum ich immer wieder Dinge vermassle oder vergesse oder?
Ja, aus solchen Antworten, die ich natürlich selber, also das fühle ich selber sehr. Ich weiß, wie gesagt, dass es auch ganz vielen anderen, vor allen Dingen Frauen vor ihrer Diagnose so ging. Aber nicht nur, es betrifft auch männlich gelesene Erwachsene, weil einfach in solchen Aussagen wie dieses, ja, nicht, dass ich mir nur wünsche, es liegt nicht mehr an mir, aber letztendlich, ja, na klar, eigentlich liegt es an mir. Ich kann das nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug oder ich kann es halt nicht besser oder wie auch immer. Da stecken einfach, du hast gerade gesagt, 40 Jahre unerkannte Neurodivergenz dahinter, ne? Und die bringt natürlich ein gewisses, sehr gefestigtes Selbstbild mit, ne? Man kriegt ja auf dem Weg dahin an sehr vielen Stellen mit, ich löse Dinge anders als andere, ich empfinde irgendwie anders als andere. Nicht schlechter und nicht besser, aber eben anders. Und dieses Anders ist in unserer Gesellschaft eben nicht unbedingt immer was Willkommenes, gerade so im Schulkontext, durch den man ja doch auch eine Zeit lang durchgegangen ist, nicht, sondern dieses Anders wird in der Regel eher negativ bewertet. Ne? Sei nicht so laut, sei doch mal leise, setz dich doch mal hin, sitz doch mal still. Ah, hast du das schon wieder verbummelt? Mensch, du weißt, wie viel diese Dinge kosten und so weiter und so fort. Ne? Also du kriegst einfach auf diesem Weg so oft negatives Feedback, dass man so verinnerlicht hat, selber das Problem zu sein. Ja. Dass, und so ging es mir ganz genauso. Ich sogar auch nach der Diagnose im Auto saß, nach Hause gefahren bin und dachte, und dann hatte ich Diagnosenimposter.
Ja, kenne ich. Also
die Angst hat sich nicht bewahrheitet, sondern ich habe dieses Geschenk bekommen der Entlastung, der Schuldentlastung. Ich bin gar nicht schuld an allem. Ich bin hier gar nicht die ganze Zeit das Problem. Es ist einfach eine andere Art und Weise, mit der täglichen Welt umzugehen. Und ich dachte, das kann doch jetzt aber doch nicht sein, dass das jetzt so einfach ist, dass ich hier einfach so dieses Geschenk bekomme und damit jetzt nach Hause fahren kann. Also es hat selbst danach noch lange gedauert, bis ich das wirklich für mich annehmen konnte. Und darum finde ich das eben so wichtig, das hier so sichtbar zu machen, weil ich wirklich auch in meinem engeren Kreis nicht wenige Menschen kenne, die sich diesen Schritt nicht trauen, weil sie sagen, ja, ach, oh nee, irgendwie passt es dann doch nicht. Oder ich bin ja gut klargekommen, ich wäre doch nicht so gut klargekommen, wenn. Und hier sitzen zwei durchaus von außen betrachtet sehr erfolgreiche Frauen, Mehrfachmütter, die sehr, sehr viel auf die Kappe gekriegt haben und auf die Reihe gekriegt haben und trotzdem oder vielleicht sogar deswegen diese Diagnose am Ende in den Händen hielten und ja, ein bisschen Mut zu sprechen an der Stelle, sich dieser Geschichte anzunehmen. Ich habe, und da kommen wir jetzt so ein bisschen in diese Katalysator Funktion des Mutterseins. Du schreibst in deinem Buch auch, dass das so der Punkt war, wo du endgültig dachtest, Moment mal. Und das war bei mir durchaus ähnlich. Und da erschien vor einer Weile ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Und da ging es auch unter anderem um das Thema ADHS, ADHS im Erwachsenenalter und vor allen Dingen ADHS in der Mutterschaft. Und dort wurde, ich zitiere, über das Erkennen des Monsters in mir gesprochen. Das war damals, in unserer neurodivergenten Bubble ging das sehr rum, dass das eine sehr schwierige Darstellung dieser Neurodivergenz ist und dessen, was passiert, wenn man so Mutter wird. Was löst diese Beschreibung, dieses Wording in dir aus?
Gänsehaut. Und ich fühle gleich so eine unangenehme Hitze im Körper, die sich so verteilt. So eine heiße Dusche, weil es leider, glaube ich, genau diese große Angst oder diesen wunden Punkt trifft von mir, und meine Herausforderung damit, meine Emotionen zu regulieren oder auch meine Impulsivität irgendwie in Griff zu haben als erwachsene Person, muss ich immer dazu sagen, weil das ist, da hat man andere Erwartungen. Also ich weiß, viele erwarten das selbst schon von Kindern, aber ich würde das von Erwachsenen erwarten, dass sie sich im Griff haben, mit Anführungszeichen. Und das habe ich nicht. Nicht so, wie ich es gerne hätte. Und daran arbeite ich, seit ich Mutter bin eigentlich. Das ist so, eine meiner größten Baustellen ist dieses, mich zu regulieren oder reguliert zu sein. Und wenn ich dann so etwas lese, wie weckte das Monster in mir, dann trifft es einmal den Punkt, dass ich mich wahrscheinlich selber auch schon mal so bezeichnet hätte oder mich so gefühlt habe, weil ich mich geschämt habe und mich schuldig gefühlt habe dafür, wie ich mich verhalten habe. So wollte ich mich nicht verhalten. Und so habe ich mich vor der Mutterschaft auch irgendwie nicht verhalten. Ich war eher entspannt, so hätte man mich beschrieben, von außen. Und innen habe ich mich jetzt auch nicht extrem aufbrausend wahrgenommen. Also ich war jetzt nicht die typische im Auto Schimpferin oder weiß ich nicht. Natürlich war ich mal wütend, aber ich konnte mich irgendwie immer gut wieder regulieren, so meine Wahrnehmung. Das war nicht meine Baustelle. Meine Baustelle waren eher Orga-Sachen und Tollpatschigkeiten, sowas. Und mit der Mutterschaft kam aber dieses Emotionale und da bin ich ein bisschen erschrocken. Vor mir. Und wenn dann jemand so einen Titel formuliert, dann trifft er mich halt direkt in meiner größten Angst, ich kann es nicht mal aussprechen, weil es sich so wild anfühlt, ja, dass ich mich wie ein Monster verhalte in einigen Situationen, ja.
Ist das ein Gefühl, was du heute noch hast?
Besser, weniger. Aber es ist, glaube ich, also ich kann es noch nicht komplett ausschließen und ich überlege gerade, woran das liegt, ob es daran liegt, dass ich jetzt erst seit einem Jahr meine Diagnose habe oder so, dass ich noch gar nicht so lange diese Sachen ganz bewusst anschauen kann und da einfach 10 Jahre Scham schon internalisiert wurden, aber ja, also ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen und ich denke mir immer noch manchmal, das war nicht cool von dir jetzt. Das wollten wir doch anders.
Wie gehst du mit solchen Momenten um?
Also das dank der Diagnose. Eine Sache ist besser geworden. Ich sage das jetzt so und bis ich das fühle, dauert es ein bisschen, aber ich versuche mir das möglichst schnell selbst zu verzeihen, als erster Schritt. Ich denke mir, so, das war nicht cool und das verzeihst du dir jetzt mal ganz schnell selbst und kümmerst dich mal schnell um dich. Und als nächstes reden wir mit den Kindern, mit denen ich zum Glück jetzt auch schon reden kann, vom Alter her und auch so. Und du entschuldigst dich und du erklärst, dass das, was passiert ist, nicht in Ordnung war und was der Grund dafür ist. Weil mir ist sehr wichtig, dass meine Kinder das nicht aus sich beziehen. Das ist so ein bisschen, was mir auch hängen geblieben ist von meiner Kindheit, oft zu denken, du bist schuld. Du weißt, der andere verhält sich vielleicht nicht okay, aber du hast immer das Gefühl, trotzdem hast du es irgendwie provoziert oder irgendwie hast du es hervorgerufen. Und mir ist sehr wichtig, dass sie wissen, das ist nur meine Baustelle. Und sie wissen es ja mittlerweile auch schon. Also wir haben schon viele Gespräche geführt. Wir müssen nicht mehr bei Null anfangen. Es ist eher ein, oh Gott, es tut mir so leid. Es war das und das und das. Und wir kennen uns, also wir haben ja auch schon verschiedene Situationen zusammen erlebt, wo wir sagen können, weißt du noch, das war da wie beim keine Ahnung, als wir damals alle so Hunger hatten und weiß ich nicht.
Ja, ein großes Thema auch bei uns. Hast du eine konkrete Situation, die dir vielleicht da immer wieder in den Kopf kommt, wenn du denkst, oh, da war ich dieses in Anführungsstrichen Monster, ich möchte dieses so denn gar nicht mitnehmen, aber es ist ja einfach das, wovor man die Angst so hat. Ne? Aber da war ich einfach dysreguliert und meine Kinder haben es ausbaden müssen. Und ich kann dir sagen, ich werde dazu auch gleich was sagen, ich glaube, dass hier gerade niemand diese Folge hört und sagt, also was? So habe ich mich ja noch nie gefühlt. Was ist denn bei den beiden los? Ne? Und egal, ob Neurodivergenz oder nicht, ich glaube, an die solche Punkte kommen Mütter, Väter, Elternteile, früher oder später alle mal. Es ist wie immer im neurodivergenten Bereich einfach auf einem anderen Niveau. Es hat eine andere, es ist ganz anders in uns verankert, wenn solche Dinge passieren. Wie du sagst, der Schuldbutton ist ein ganz anderer, die Scham ist eine ganz andere. Ne? Und es braucht einfach da eine andere Form von Arbeit auch da dran. Hast du da noch so irgendwas, was dich ein bisschen verfolgt, was du mit uns teilen möchtest, nur wenn du das möchtest?
Also es gab immer wieder Situation, wo das eher passieren konnte. Das war, als die Kinder noch recht klein waren, die jetzt größer sind, gegen abends, so Abendessensituation. Da ist es durchaus öfters passiert. Egal, wie gut ich am Vormittag für mich gesorgt habe und wie sehr ich mir das vorgenommen habe, am nächsten Tag werde ich nicht laut, werde ich mich nicht ärgern über Nichtigkeiten, umgekippte Gläser oder weiß ich nicht. Und trotzdem ist es dann passiert. Also es gab so Situationen, wo es eher dazu gekommen ist, oder wenn ich wirklich schon unbedingt diesen Feierabend mir herbeigesehnt hatte und ich war alleine mit den Kids und ich habe sie begleitet beim Einschlafen und es hat einfach nicht funktioniert. Sie sind nur rumgeturnt und ich habe es nicht geschafft, dass sie sich mal hingelegt haben neben mich, oder dann noch Wasser, dann noch das, dann noch das Kuscheltier, dann noch Taschentücher. Und in mir innerlich, ich merkte, wie angespannt ich werde, wie wütend ich werde, wie ich auf meine Uhr schaue, dass ich jetzt einfach fertig sein will mit diesem Dienst jetzt für heute.
Serviceende.
Serviceende, Feierabend. Das waren oft so die Situationen. Also meistens kam da mehreres zusammen. Entweder es war schon spät, oder ich habe auch häufig bei Zeitdruck. Wenn es darum ging, irgendwo zu sein und ich wusste, wir müssen da pünktlich sein, das kann auch noch dazu geführt haben. Und am Anfang war mein schlechtes Gewissen auch noch größer, weil ich das nur bei mir beobachtet habe. Ich habe natürlich niemand anderen dabei gesehen. Ich war auch recht früh, oder beziehungsweise ich war die Erste im Freundeskreis irgendwie mit Kindern. Und am Anfang war mein Mann sehr viel weg. Also er hat mehrere Abende oder mehrere Tage in der Woche ist immer am Morgen gegangen und kam erst nach 10 Uhr, also wirklich, als schon alles vorbei war. Und ich habe das alles allein gemacht mit den Kids, mit Hund noch dazu. Und wenn er mit den Kindern war, war er immer total entspannt, ruhig, saß am Boden, hat mit ihnen gespielt. Und ich dachte mir, wie schlecht bin ich eigentlich? Wieso wird er nie laut? Wieso verliert er sich nie oder verliert nie die Fassung so? Und irgendwann haben wir unsere Arbeitszeiten angepasst. Er war mehr zu Hause, er war mehr mit den Kindern. Und als ich ihn das erste Mal gehört habe, wie er laut wurde, habe ich gemerkt, wie meine Schultern runtergefallen sind, weil ich mir gedacht habe, okay, es liegt nicht nur an mir, es liegt auch ein bisschen an diesem Nicht-Pause haben und viel dafür zuständig zu sein.
Ja. Das war bei uns ganz ähnlich in den ersten Jahren und Höhepunkt dieser ganzen Sache war die Pandemie und ich war plötzlich mit zwei Kindern, die ja auch mittlerweile schon seit längerem bestätigt mehrfach neurodivergent sind, ich selber zu Hause, ich musste eine Schule durchdigitalisieren, ich musste jeden Tag irgendwie lesen, okay, wann ins Klassenzimmer zurück, wie ins Klassenzimmer zurück. Dann hat es bei uns mit der Notbetreuung unserer eigenen Kinder nicht so verlässlich funktioniert und war ein Riesenhickhack. Also genau, und dann dieses, wir dürfen nicht raus, wir können uns nicht viel bewegen. Ne? Bewegung, es fehlten hier drei neurodivergenten Menschen extrem Bewegungsmöglichkeiten. Ne? Dann hat man natürlich die ersten paar Tage noch mit voller Euphorie irgendwie vom Fernseher zu irgendwelchen Videos Und ich weiß, also das hat das einfach komplett und dann wirklich dem Gehirn Futter geben und so weiter. Es hat das Ganze so potenziert, ne? All das, was noch nicht geklärt war, noch nicht aufgearbeitet war, uns noch nicht bewusst war, wurde in so ein winzig kleines Glas reingestopft und ist dann da drin einfach hochgegangen. So hat sich das angefühlt irgendwie, ne? Einerseits war ich am Ende dankbar dafür, weil das wirklich der Punkt war. Also ich brauche sehr lange, bis ich sage, okay, vielleicht brauchen wir ein kleines bisschen Hilfe. Und das hat es einfach so deutlich gemacht, dass ich wusste, jetzt ist der Moment, jetzt gehen wir das an, es geht nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Und ich weiß, mein Mann war selbstständig zu dieser Zeit, also hatte eine eigene Firma mit Mitarbeitenden, hatte Verantwortung, musste die auch irgendwie durch die Pandemie führen. Und der ist immer, weil der so ein Einzelbüro hatte, ist der morgens heraus, um in Ruhe zu arbeiten. Dieser Moment, wenn ich wusste, gleich geht er und dann bin ich hier alleine, bis auch lange abends. Ich habe diesen Moment irgendwann angefangen, aus tiefstem Herzen zu hassen. Das war für mich ein richtiger Punkt am Tagesablauf, dass ich dachte, ich bin eigentlich schon permanent dysreguliert, weil alles zu viel ist hier und diese Pandemie und man muss mit diesen ganzen Sachen umgehen und zwei Kinder zu Hause im Kindergartenalter und oh mein Gott. Und gleich bin ich alleine. Das war wirklich schwierig und wir fragen uns bis heute, warum eigentlich keiner von uns mal zwischendurch die Notbremse gezogen hat.
Ja.
Danach haben wir das dann gemacht. Danach war dann klar, wir müssen uns hier anders aufteilen. Wir müssen das hier ganz anders irgendwie organisieren. Und du hast jetzt schon angesprochen, einer der Punkte war für euch in der Elternschaft eine andere Verteilung hinzubekommen an Verantwortung. Das war es bei uns auch. Bevor wir auf weitere Möglichkeiten eingehen, damit zu arbeiten. Du hast schon gesagt, also ich verzeihe mir das. Das ist die Arbeit mit sich selber. Ich versuche es mir schnell zu verzeihen.
Versuche es, ja.
Und den Kindern, ja, genau. Und erkläre den Kindern, das ist ein Weg, den wir hier auch gehen. Bevor wir da gleich nochmal genauer einsteigen, was man noch so alles machen kann. Ich habe jetzt schon herausgehört, die größte Herausforderung für dich ist eigentlich so dieses Emotionale, dieses sich regulieren, das gut begleiten zu können, wenn man eben selber nicht in dieser Regulation ist und mit Impulskontrolle dann auch umzugehen. Ist das richtig? Sind das so die größten Herausforderungen?
Die größten, nicht die einzigen, also es, ja, aber die größten.
Wie sieht's bei euch mit Alltagsstruktur aus und so Organisationssachen?
Ja, versuchen wir uns aufzuteilen mit vielen bunten Kalendern. Also ich muss sagen, es ist sehr, kommt drauf an. Manchmal geht's ganz gut. Wir haben ja jetzt Juli, noch Schule in Bayern und der Juli ist irgendwie der Dezember, der Sommerdezember. Es sind nur Feste, Abschiede, Konzerte, gefühlt. Und Geburtstage, irgendwie hat jeder Geburtstag im Juli oder die meisten Freunde. Es ist so viel zu tun. Ich dachte, es funktioniert eigentlich mittlerweile ganz gut. Wir haben das auch so ein bisschen aufgeteilt, wofür mein Mann zuständig ist, für welche Hobbys und Geschichten und für welche ich. Aber also leider gestern habe ich festgestellt, dass ich zum Beispiel eins meiner Kinder doppelt verdatet habe. Also vor ein paar Wochen jemand anderen zugesagt für diesen Tag und spontan am Tag zuvor einer anderen gesagt, ja klar, weil ich es vergessen habe, im Kalender einzutragen. Und dann musste ich eins oder mehrere Kinder enttäuschen, weil die konnte natürlich dann nicht gleichzeitig zu beiden Verabredungen gehen. Und sowas merke ich, dass mir das, egal wie gut wir es planen und strukturieren, nach wie vor trotzdem passiert. Die Schule strukturiert uns schon ein bisschen. Und die Hobbys auch, das hilft uns, dieser Rahmen. Das ist dann nochmal in den Ferien, das habe ich nochmal eine ganz andere Herausforderung, wenn das alles wegfällt. Einerseits auch Entlastung, finde ich. Also einmal schnaufe ich durch und denke mir, ach cool, nicht mehr dieser Stress. Aber dann steht irgendwie anderer Stress. Also wir füllen das immer gut aus, muss ich sagen. Ich fühle meine To-Dos immer irgendwie aus. Mich hatte auch letztens das jemand gefragt, ja, boah, vier Kinder und wie schafft man das alles? Und dann habe ich da mit einer Freundin drüber gesprochen, die selber auch neurodivergent ist, und die hat gesagt, ja, aber wenn du dich vier Kinder hättest, du hättest halt fünf Hunde oder oder noch zwei Nebenjobs mehr oder noch ein Hobby dazu. Also sie hat mir gesagt, sie glaubt nicht daran, dass es so ist, dass mein Stress deswegen ist, weil ich mir so viel reinnehme, beziehungsweise ich würde es immer machen. Es wäre halt dann andere Punkte, andere To-Dos, die da reinkommen würden. Ich fülle es mir immer sehr bewusst, unbewusst, sehr gerne bis zum Rand auf. Schon immer. Und deshalb, ja, Strukturen versuchen wir, aber ich scheitere auch gut regelmäßig.
Ja, wir auch. Diese Verabredungsgeschichten sind bei uns auch so, dass ich dann auch einfach, wenn das nur so eine lose Verabredung war, also schon irgendjemand macht das mündlich aus und was nicht im Kalender steht, wird nicht passieren. Und deswegen ist wirklich auch unser wichtigstes Tool ist der gemeinsame Kalender und ich zwinge mich wirklich ganz, ganz doll dazu, auch wenn ich es hasse.
Ja, ich verstehe.
Aber in dem Moment, wo ein Termin reinkommt, ist der sofort im Kalender. Genau, und wenn das nicht passiert, dann kann ich quasi fast garantieren, dass der vergessen wird, dass der nicht stattfindet oder wie auch immer. Also das, es gibt keine 100%, auch wenn mein Gehirn die manchmal gerne hätte, so dieses, ich habe das alles hingekriegt, funktioniert halt nicht. Aber zu sagen, den Großteil, den ganz, ganz großen Teil der Termine und Organisationspunkte bekommen wir hin. Die Kinder sind morgens, soweit es geht, pünktlich an Ort und Stelle. Wir holen sie ab, die Hobbys funktionieren verlässlich, sie haben Verabredungen und so. Sowas passiert mir auch immer wieder und das wiegt einfach ein bisschen anders, weil da eben eine andere Scham dran hängt. Aber im Großen und Ganzen, also auch unser wichtigstes Tool ist dieser gemeinsame Kalender und ich bemühe mich, so gut es geht, wirklich alles da sofort reinzuschreiben. Was sind denn so weitere Hilfen für den Alltag oder für das Bewältigen eines neurodivergenten Familienalltags?
Also für mich war wichtig, oder mir hat geholfen, dieses Wissen, dass zum Beispiel meine Fähigkeit, Zeit einzuschätzen, zu überschätzen, zu unterschätzen, was ich in wie vielen Minuten schaffe, wie viel ich für bestimmte Wege brauche, zu verstehen, dass das für mich schwer ist, so wie für manche Leute schwer ist, Texte zu lesen oder gar nicht so sehr eine Kompetenz, die ich irgendwie irgendwann auf 100% erreichen werde. Das war für mich einerseits eine Entlastung, weil ich verstanden habe, dass es dafür einen Grund gibt, warum es mir so schwer fällt. Und ich konnte das dann mit meinem Mann auch gut erklären, weil das war immer so ein Problem. Er hat es einfach nicht verstanden. Er hat einfach nicht verstanden, warum ich ihm nicht sagen kann, wann ich zurück bin. Oder doch, ich sag's ihm, aber es ist nie die Zeit. Er muss immer eine halbe Stunde oder irgendwas draufrechnen, weil ich es nicht schaffe. Und er hat auch nicht verstanden, warum, wenn wir jetzt eine halbe Stunde haben und los müssen, ich plötzlich die Küchenschublade anfange auszusortieren. Das hat jetzt einfach keine Prio. Oder irgendwelches andere. Wir sollten doch jetzt gerade, weiß ich nicht, das Frühstück fertig machen. Und dieses Wissen, das mit der Diagnose kam, das hat uns insofern entlastet, dass wir drüber sprechen konnten, dass ich ihm sagen konnte, hey, ich habe da Schwierigkeiten, ich brauche da Unterstützung. Es ist nicht böse gemeint, es ist nicht, weil du mir egal bist oder ich mir denke, der wartet halt eine halbe Stunde, passt schon, seine Zeit ist mir irgendwie nichts wert, weil so kommt das dann manchmal beim anderen an, dass mir seine Zeit egal ist oder dass ich mich nicht, dass ich es nicht kann, sondern dass ich es nicht will. Und das hat uns geholfen, darüber zu sprechen. Und jetzt, also ich schäme mich fast schon, das zu sagen, aber wie bei einem kleinen Kind, der kommt zu mir und sagt, hey, du hast da einen Termin, wo ist der? Weißt du, wann du los musst, damit du es schaffst? Und erinnert mich dann dran. Oder auch wenn ich irgendwo bin, vor allem bei meinen Doula-Terminen, also weil da bin ich mit den Familien und es fällt mir echt so schwer, da irgendwie so einen Cut zu machen, zu sagen, so, jetzt ist die Stunde um, egal was du mir jetzt noch zu sagen hast, was dich so beschäftigt, ich hau jetzt ab. Ja, und dann sitze ich da und dann ruft er mich an und sagt, übrigens, du musst jetzt losfahren, damit du das Kind dahin bringen kannst. Und das hilft mir sehr, dass er das macht und dass er diese Möglichkeit hat. Und uns beiden hilft es, das zu verstehen, dass der andere es nicht böswillig macht, nicht mit Absicht. Und das war so eine Sache. Neben den Kalendern war das die Zeitanschätzung von meinem Mann, die mir hilft.
Ja. Ja, ich finde, da steckt auch noch drin Kommunikation. Und ich meine, das ist jetzt voll ein wahnsinnig alter Hut, ne? Aber Kommunikation ist key. Als ich die Diagnose noch nicht hatte und noch nicht, also ich habe schon hier und da gespürt, okay, das kriege ich nicht hin. Mhm. Aber ich habe das halt massiv versucht zu vertuschen,
ja,
irgendwie zu erklären, warum das jetzt in der Situation, aber eigentlich kann ich das ja, ne?
Ja,
also
ja,
eigentlich, ja, ja. Aber in der Situation jetzt, weil da ist dies und das und jenes, und das kostet so viel Energie und es holt den Partner eben nicht ab und du kommst aus diesem Strudel nicht raus, weil es das nächste Mal wieder so passieren wird. In dem Moment, mir geht's ähnlich mit der Zeit, ich kann super Zeit einschätzen, manchmal Sekunden genau, bei mir ist ja die Kombi, ne, Autismus-Spektrum und ADHS. An der Stelle spielen die sich so ein bisschen die Bälle zu.
Mhm.
Also an manchen Stellen ist das sehr herausfordernd und da ist aber so, ich kann Zeit, gerade für andere kann ich Zeit perfekt organisieren und ich kann auch schon ungefähr sagen, wie lange irgendwas dauern wird. Dann, wenn ich mit Menschen kommuniziere, deswegen verstehe ich die Doula-Sache, da wird schwierig, wenn ich in einem Gespräch bin, die Zeit im Blick zu halten, schwierig. Mhm. Aber so, dass ich weiß schon ungefähr, wann ich los muss. Es dann einzuhalten ist für mich das Problem, weil ich, wenn ich auf die Uhr gucke und ich weiß, ich muss um 9 Uhr aus dem Haus und ich gucke um 8.30 Uhr auf die Uhr, dann bleibt in meinem Kopf 8.30 Uhr stehen.
Ja.
Mein Gehirn hat kein Konzept davon, dass das weitergeht, die Zeit.
Dass es sich bewegt. Mhm.
Also, genau, weil ich denke so, 8.30 Uhr hast du noch eine halbe Stunde Zeit, perfekt, dann kannst du ja noch dieses. Dann mache ich dieses. 8.30 Uhr, dann schaffst du ja auch noch duschen zu gehen. Dann gehe ich duschen. Mhm. Ne? Und in meinem Kopf bleibt aber immer 8.30 Uhr. Das ist dann in der Zeit 8.40 Uhr, ja. 8.50 Uhr und so weiter ist.
Exakt.
Das merke ich so 3 Minuten bevor 9 Uhr. Dann denke ich, ach so, Moment mal, der Zeiger ging ja weiter. Verdammt. Genau, und da ist mein Mann eben auch so und gibt dann so dezente Hinweise. Ne? Und das kann man erst machen, wenn man erstens offen darüber spricht. Dann ist da was ganz Wichtiges drin, was du gesagt hast, du bist nicht das Problem. Ne? Und ich schätze dich und ich will deine Zeit auch nicht schlechter behandeln als meine eigene Zeit oder so. Und auch das finde ich so wahnsinnig wichtig, ne? Dass das nicht Dinge sind, die mit Absicht passieren oder die man tut, weil einem der andere nicht so wichtig ist. Mhm. hier ist es so, wenn mein Mann die Tür aufmacht, das ist ein Übergang, ich kann den nicht sofort begrüßen. So wie ich mich nicht so neurotypisch hüpfend freuen kann, kann ich auch, wenn mein Mann kommt, nicht sagen, oh, hi Schatz, wie war dein Tag, sondern ich brauche wirklich 5 Minuten, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass er jetzt wieder da ist und in der Wohnung ist. Und wenn die 5 Minuten vorbei sind, dann ist okay. Dann, ne? Und allein, dass er weiß, ich meide ihn nicht, ich bin nicht sauer auf ihn, er hat nicht irgendwas falsch gemacht und ich müffel da so vor mich hin, sondern das hat was mit meinem Gehirn zu tun und ich brauche kurz einen Moment, um klar zu kriegen, hier drin verändert sich jetzt gerade was, jetzt ist er wieder da, kurz gewöhnen, beschnuppern und dann ist okay. Und ich habe mich so lange so blöd gefühlt und er sich auch. Und allein dieses ihm erklären, warum ist das so und wie viel Zeit brauche ich bis dahin, hat total geholfen. Also über diese Dinge sprechen, sie nicht vertuschen, nicht irgendwie versuchen, sie anders darzustellen oder so, weil das kostet ja noch mehr Energie. Und ja, einfach so eine Möglichkeit zu haben, an den wirklichen Dingen zu arbeiten, um die es am Ende geht, nicht an dem, was man da so als Vertuschungsmanöver nach vorne stellt.
Und damit hast du es eigentlich perfekt zusammengefasst, weil es ist so individuell, wo man Herausforderungen empfindet, was so die Schwierigkeiten sind und das Verständnis, das Hintergrundwissen zu haben, dass es daran liegt, warum es ist, sich zu beobachten, in welcher Situation kommt es vor und dann darüber zu kommunizieren und einen Kompromiss, eine gemeinsame Lösung. Und manchmal reicht auch einfach wirklich nur diese Kommunikation, nur das Wissen darüber. Manchmal muss es nicht unbedingt eine Lösung sein oder sie sieht jedes Mal anders aus, aber das zu verstehen, finde ich, kann schon enorm viel Druck rausnehmen und Energie sparen, wegen diesem Vertuschen oder Sachen zu machen, die einem gar nicht liegen, die man einfach gar nicht kann. Also dann einfach zu sagen, das übernehme nicht ich, das kann nicht, oder ich kann schon übernehmen, wenn ich muss, aber wir wissen alle, danach bin ich Game Over und brauche erstmal eine Stunde für mich, dann machen wir das doch lieber anders. Und wie viele Sachen haben wir das ist mir jetzt erst dann mit der Diagnose aufgefallen, wie viele Sachen ich getan habe, weil man das so macht. Weil das, weiß ich nicht, zum Beispiel es irgendwie heißt, am Geburtstag ruft man das Geburtstagskind an, weil man muss telefonieren. Da reicht keine Nachricht, das muss ein Gespräch sein, weil erst dann ist es eine richtige Gratulation. Dann ist dir der andere oder die andere viel wert. Die Person viel wert. Ja. Und wie ungern ich manchmal Anrufe habe an meinem Geburtstag, da ist eh immer viel los und dann mich hinsetzen und mit jemand sprechen und immer die gleichen Floskeln irgendwie zu tauschen. Was machst du heute Schönes? Ja, nichts Besonderes, weiß ich nicht. wie viel angenehmer ich das finde, wenn mir jemand einfach nette Worte per Text schickt, die ich dann anschauen kann, wenn ich gerade dafür Kapazitäten habe. Und das zu verstehen, dass es nicht sein muss, dazu habe ich mich gezwungen, sowohl zum Abheben als auch zum Anrufen, sondern dass da Menschen unterschiedlich sind und dass es auch seine Gründe hat, dass wir da offener darüber sind und nicht sagen, das ist die Regel, so macht man das. So soll das jeder tun.
Und du hast ja schon gesagt, das Neuverteilen von Verantwortung, ne, einfach gleichberechtigter da zu agieren, war ein wichtiger Schritt. Und das kann man quasi an dem Punkt ergänzen durch ressourcenorientiert. Ne? Es geht nicht darum, das quasi in den einzelnen Aufgaben 50-50 zu machen, sondern ressourcenorientiert. Was bringe ich an Stärken mit? Was an Schwächen, was wuppe ich vielleicht in 5 Minuten, weil es mir einfach liegt, wofür mein Partner 1,5 Stunden bräuchte. Und bei uns auch so Anrufe habe ich abgegeben. Ich habe immer mich so überwinden müssen, Anrufe bei der Kinderärztin, beim Kinderarzt zu machen. Das kann man Gott sei Dank bei den meisten Sachen jetzt online, jetzt können wir es uns wieder nochmal anders aufteilen. Das ist eine große, große Hilfe für viele neurodivergente Menschen. Aber dann habe ich immer so, also ich habe lang gebraucht, bis ich diesen Anruf geschafft habe und habe dann eben da auch wieder Ausreden. Ja, nee, habe ich versucht, war leider immer besetzt und wollte ich, aber dann waren die Kinder so laut, dann konnte ich gerade, anstatt einmal zu sagen, weißt du was, mir fällt das irre schwer, kannst du den Anruf machen? Ja. Fertig. So, ne, und das wieder auszutarieren. Natürlich denkt das nicht die Perspektive von getrennt oder alleinerziehenden Elternteilen mit. Da muss man nochmal ganz, ganz anders schauen, wo kann Unterstützung für mich drinstecken, wie schaffe ich das, aber letztendlich werden die einfach immer unter ein bisschen Mehrbelastung stehen und dafür, dass das auch im Blick zu haben, zum Beispiel für mich als Lehrkraft, ne, im Blick zu haben, was die leisten, ist ganz, ganz wichtig. Aber das einmal da, ne, dass diese Perspektive der gleichberechtigten Elternschaft natürlich das Privileg mit sich bringt, sich das aufteilen zu dürfen und zu können. Jetzt waren wir so ganz viel in dieser Alltagsstruktur, ganz viel bei so organisatorischen Dingen. Und jetzt gibt's ja noch diesen ganz großen Teil von emotionaler Begleitung, die Elternschaft ja sehr, sehr, sehr viel mit sich bringt. Und du fragst in deinem Buch, wer reguliert eigentlich mich? Mhm. Und hast du da mittlerweile eine Antwort drauf?
Ja, also in den meisten Fällen muss ich es machen. aber was mir ein bisschen auch da wieder geholfen hat, ist, mich zu beobachten und zu üben, ein bisschen früher Sachen zu spüren oder zu bemerken. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe so Hunger. Entweder ich bin total satt oder so hungrig, dass es wehtut und dass ich Schwierigkeiten habe, ein Brot fertig zu schmieren und schon während dem Schmieren nach jedem Butterstreichen eigentlich schon reinbeiße und sie verschwindet dieses Brot vor mir, bevor ich es überhaupt belegen konnte. Und dasselbe mit auf Toilette gehen, also Wasser lassen. Passt mir nie, hab nie Zeit dafür, ist immer gerade ungelegen, bis ich irgendwann plötzlich Bauchweh habe und mir denke, was ist los? Ah, die Blase. Und also, dass ich diese Bedürfnisse von mir so spät oder nur so extrem spüre, nur irgendwie komplett leer oder komplett voll, daran zu arbeiten, diese Zwischennuancen irgendwie wahrzunehmen, weil ich das als Schlüssel irgendwie für mich entdeckt habe, meine Emotionen zu regulieren, eben schon vorab zu merken, wo bin ich, wie ist mein Füllstand von einigen Dingen, wie geht's mir überhaupt? Weil ich gehe da auch bei Müdigkeit, wie gesagt, bei allem, ich gehe da einfach so drüber und dann reicht halt eine Kleinigkeit und ich gehe an die Decke oder habe Schwierigkeiten, mich zu regulieren und ich musste begreifen, dass ich viel früher schon ansetzen muss. Das ist jetzt nicht diese eine Sache, die hier passiert ist, sondern es ist irgendwie schon Stunden vorher, hat sich's mein Glas geleert, mein Energieglas oder mein Regulationsglas und da schon eingreifen. Das klingt jetzt in der Theorie total schön und gut und manchmal klappt es auch so gut und sehr oft auch nicht, aber das war so eine Sache, mich zu beobachten und zu schauen, dass ich einigermaßen reguliert zum Beispiel auch in die Zeit mit den Kindern starte. Also nicht gehetzt, nicht bis zur letzten Sekunde im Job gesessen und dann zack, gerade noch so, vielleicht so ein bisschen zu spät, die Kids abholen, hungrig, nicht auf der Toilette gewesen. Also es ist so eine Kleinigkeit, wenn ich das jemand erzähle, der denkt sich, okay, mache ich immer so. Natürlich gehe ich noch im Büro auf Toilette, bevor ich rausgehe. Ja, ich nicht, weil ich bis zum Schluss da geblieben bin und dann sofort weitergehetzt bin. Und dann kam ich da an, völlig leer und unreguliert und durfte meine Kinder abholen, damals vom Kindergarten, die erstmal reguliert werden durften nach einem ganzen Tag Vollgasbeschallung. Und das hat sehr, sehr schlecht funktioniert, diese Kombination.
Und jetzt ist es so, dass du, bevor du die Kinder abholst, was machst?
Ich schaue, dass ich auf Toilette gehe. Ich schaue, dass ich satt und nicht durstig bin. Oder wenn ich es nicht schaffe, dann nehme ich wenigstens das Essen mit, dass wir zusammen erstmal hier in der Garderobe uns schon mal ein bisschen unseren Blutzucker ansteigen lassen, senken, auch mit den Terminen, die ich vereinbare, weil das war auch so eine Sache, dass ich mir vormittags, wo gerade nix war, mir dachte, ah ja klar, wir machen am Nachmittag sowas Cooles und sowas Cooles und auch total optimistisch die Uhrzeiten geplant habe und dann meine Kids geholt habe, die in der Garderobe schon viel, viel mehr Zeit gebraucht haben als gedacht und dann hetzten wir wieder zu dem nächsten Ereignis und ich habe es dann einfach durchgezogen, mir am Abend gedacht, warum kann man das nicht irgendwie flexibler gestalten? Kann ich sie nicht erst holen und dann Bescheid geben, wann wir da sind oder also dass es irgendwie möglich ist oder auch einfach montags nichts, weil montags ist oft für uns am schwierigsten nach dem Wochenende dieser Übergang, dass wir jetzt wieder zurück in der Struktur sind. Wir machen Montagnachmittags nichts aus und wenn dann spontan, weil wir uns langweilen am Nachmittag, aber nicht schon im Vorfeld da so viel reinpacken. Also ich versuche tagsüber öfters auf mich zu achten und zu gucken, ob ich nicht gerade etwas brauche. So wie man das mit kleinen Babys macht als Mutter sowieso die ganze Zeit. Ja, gegessen, Windel. Ja. Also diesen ganzen Check versuche ich einfach jetzt bei mir öfters durchzuführen.
Und ich finde es so wichtig, sich dieser Anforderung bewusst zu sein. Man ist eine Mutter für seine Kinder, aber irgendwie ist man auch nochmal Mutter für sich selbst in diesen Momenten. Ne? Man muss diese Doppelrolle spielen. Das hat manchmal auch was mit der Zeit, in der wir groß geworden sind, zu tun. Zusätzlich, ne? Da war das noch nicht so en vogue, mal darauf zu schauen, wie ist es eigentlich so mit Gefühlen und gibt es eigentlich andere Strategien als stell dich nicht so an. Ne? Das kommt dann irgendwie noch so on top. Aber sich immer mal wieder bewusst zu machen, was für eine immense Aufgabe das ist, im neurodivergenten Kontext dann noch mal mehr und sich dann auch vielleicht unter dieser Lupe leichter zu verzeihen, weil es ist unglaublich viel, was man da zu leisten hat. Und ich kenne das so gut, dieses bis auf den letzten Drücker, dies noch, das noch, jenes noch, das kriege ich noch schnell unter, dann rase ich dahin und habe eben nicht gegessen. Und für mich ist auch so, wenn ich das mal wieder nicht geschafft habe, es gibt auch solche Tage immer noch, dann war für mich irgendwie ein Game Changer, ich kann Kinder mit einbinden darin. Ich habe immer irgendwie, ich habe diese Dinge im Alltag so nacheinander gesehen. Es gibt mich und meine Versorgung, es gibt meinen Beruf, es gibt meine Hobbys, es gibt die Hobbys der Kinder. Das sind alles so Inseln. Und gedacht so, hey, man kann die kombinieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich komme in den Kindergarten und merke, das mit dem Essen, hubala, dann hole ich die Kinder ab, Schule, Kindergarten, wie auch immer. Und dann gehen wir zum Beispiel hier zum Bäcker zusammen und nehmen uns einen Moment, entweder holen wir uns da was und picknicken zu Hause eine Runde und dann essen wir zusammen was. Oder Nummer eins ist jetzt erstmal dazu hinzukommen, dass wir jetzt irgendwie gemeinsam was futtern. Meist, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist, aber ist ja sowieso auch so ein bisschen der Raupenmodus an, wenn man die aus dem Kindergarten und Co. abholt. Voll. Ne? So dieses als
Verhungern. Auch,
ja, alle verhungern. Das passt sich da zusammen ganz gut. Und dann auch wirklich, dann sage ich auch mancher Mensch, oh, ich habe total vergessen, richtig gut was zu essen. Ich würde gerne einmal die Runde über den Bäcker machen oder ich würde zu Hause mal erstmal eine Kleinigkeit erstmal noch essen. Und dann wissen die auch, was passiert, wenn wir nach Hause kommen und so. Und dass diese Dinge gleichzeitig stattfinden können. Und dass zum Beispiel, wenn die Kinder was Bestimmtes machen, ich sagen kann, dann mache ich jetzt auch irgendwas, bin bei euch, aber mache irgendwie was meinem Hobby vielleicht entspricht. Oder meinen Ideen. Oder manchmal puzzeln wir auch zusammen, das machen wir gerne. Aber manchmal gehen die Kinder so ihren kreativen Sachen nach und ich sitze daneben und tippe so ein bisschen Texte und dann lasse ich sie daran teilhaben und sie zeigen mir ihrs. Also dass man das einfach, wenn man das auch mit Kindern offen kommuniziert, ne, ganz viel auch so gleichzeitig kann und auch irgendwie zu den Sachen kommt, die einen regulieren. Und du hast es am Anfang schon gesagt, Hyperfokus oder sich mit Sachen zu beschäftigen, die einem ganz wichtig sind, ist Regulation. Das sehen wir im Autismus-Spektrum zum Beispiel bei diesen Spezialthemen, die ja viele Kinder und auch Erwachsene noch haben. Sich damit beschäftigen zu dürfen, ist Regulation. Und ich habe immer gedacht, ich muss warten, bis die Kinder schlafen, damit ich das machen kann. Und dann ist klar, wenn das dann bis um 10 dauert, dann wird die Laune nicht besser, bei keinem.
Nein, und du bist schon nervös, du wartest die ganze Zeit da drauf, weil du willst dich ja damit beschäftigen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir kommt es dann die ganze Zeit, kommen dann neue Ideen, noch eine Idee und das könnte man noch machen. Also alles zu diesem Thema. Aber ich bin ja eigentlich gerade in einem ganz anderen Setting und sollte anders präsent sein.
Ja, genau. Und dann nicht immer, aber ab und zu lassen sich diese Dinge auch kombinieren. Das klingt so banal, aber für mich war ein riesen Game Changer zu begreifen, das darf ein Stück weit gleichzeitig stattfinden. Ja. Du hast über Impulsivität gesprochen. Wenn diese Momente kommen, dass du merkst, oh, brodel, 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 brodel. Hast du konkrete Skills, konkrete Sachen, die du dann machst? Wenn das mal mit der Prävention, die natürlich immer das vorrangige Ziel ist, mal nicht geklappt hat.
Ich überlege jetzt, ob ich da ein konkretes Beispiel habe, aber das ist tatsächlich noch so dieses Impulsive, dass ich es manchmal, dass wir es einfach machen, auch zusammen. Also für manche, also für einen Teil meiner Kinder und auch für mich ist es irgendwie hilfreich, tatsächlich auch was rauszufluchen oder was zu sagen, ist jetzt nicht so gut draußen, sehen die Leute nicht so gerne oder hören sie nicht so gerne. Und als meine Kinder auch noch klein war, habe ich es irgendwie geschafft, dass wir Blumenerde, stinkiges Blumenwasser sagen, aber recht bald hat sich das schon erledigt mit diesen gesellschaftskompatiblen Fluchen. Und jetzt wird es halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen schlimmer, aber das dass ich mir das auch erlaube, dass wir, das hatte ich auch immer, das darf man nicht, man darf nicht vor Kindern Shit und Fuck und weiß ich nicht was sagen, das sollte man nicht sagen vor Kindern. Und jetzt denke ich mir, aber ja, warum nicht? Also das, erstens ist Englisch, wir verstehen das nicht so gut. Und zweitens, wenn es uns hilft, dem nachzugehen und wegen Spielen mit Kindern, ich kann gut dieses Körperliche, ich kann mit ihnen fangen spielen, ich kann mit ihnen irgendeinen Ball machen, wenn ich mich selber auch dabei bewegen kann oder tanzen. Weil ich merke, okay, es geht gar nicht. Wir machen laute Musik und wir tanzen's raus oder wir singen's. Nicht, dass wir es gut könnten, aber es hilft uns. Es hilft uns sehr und ich finde, das ist auch so ein Moment, ich fühle mich ein bisschen wie ein Kind. Also es ist nicht dieses jetzt die Erwachsene sein. Und da irgendwie diese Energie oder diese Impulse rauszubekommen und die Laune auch zu heben. Manchmal ist es ja auch dann so ein Frust, den man mit sich schleppt, wenn man die Impulse öfters unterdrückt hat. Und das da irgendwie so ein Kanal dafür finden. Viel ist einfach ausprobieren und wenn man sich erstmal dieses enge Korsett, dieses enge gesellschaftliche Korsett, wie man streng dich an oder das muss man so machen und ein bisschen offener wird, dann erkennt man auch viele Dinge. Ich kann diese Rollenspiele auch überhaupt nicht, aber ich habe gemerkt, wenn ich die Wohnung oder das Schloss oder was auch immer, die Polizeistation von den Playmobil-Figuren einrichte und da bin und ich richte das einfach nur ein, ich mache da so die ganzen Dinger da rein, die ganzen Möbelchen, das reicht für mein Kind, weil ich bin da. Und ich mache es ihr oder ihm schön, aber ich muss nicht mit diesen Figuren da sprechen und dann wird mir auch noch gesagt, was ich sagen soll und halt dann hast du gesagt und dann hast du halt dann gedacht und dann, ich bin schon raus. Das ist wie eine Spielanleitung lesen für mich, also das ist ja auch das Gruseligste, was es überhaupt gibt. Wie funktioniert dieses Spiel? Und dann kriegst du so einen Zettel in die Hand.
Ja, furchtbar. Es gibt mittlerweile Spiele, da gibt es eine Kurzanleitung, die ist dann wirklich nur so ein kleines Zettelchen, da steht kurz drauf das. Ja. Und wenn du im Spiel an Punkte kommst, wo du sagst, okay, jetzt bräuchte ich nochmal einen Zusatzhinweis, dann gibt's so eine größere Spielanleitung. Das finde ich mega.
Das ist mega, richtig, weil gut. Ja, ich fange nämlich auch immer, ich fange erst an und dann im Spiel. Also wir sind so die ersten paar Schritte. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir wieder nachschauen. Aber
genau, und dann ist auch okay, dann stört's mich auch nicht.
Nee, genau, dann stört's mich, weil dann willst du es ja wissen. Genau. In dem Moment. Aber du willst ja nicht im Voraus all die Schritte schon wissen. Das funktioniert gar nicht.
Das soll sofort losgehen.
Ja, das soll sofort losgehen. Ja.
Ich finde, vielleicht ist das auch nochmal ganz guter Hinweis, wenn man jetzt im Kontext der Genetik nicht eben nur selber neurodivergent ist, sondern eben auch neurodivergente Kinder hat, dann kann ja auch da das Bedürfnis nach Regulation erhöht sein. Also es sind eben Kinder, die einfach gefühlsstärker vielleicht sind an einigen Stellen und so. Und das zu begleiten ist natürlich dann auch eine Anforderung. Und ich finde, da hilft eben das, was Kindern in der Regulation auch hilft, ne? Fidget Toys. Ich habe dann, mein liebstes Fidget Toy sind zwei magnetische Metallbälle mit so Spikes dran. Die so ein bisschen.
Ich habe so eine Holzkugel. Ein bisschen, tut auch ein bisschen weh. Die ist super.
Genau. So ein kleiner, also das gerade dann, wenn man merkt, okay, ich komme jetzt gerade richtig an meine Grenzen, sind so kleine Schmerzimpulse, nenne ich sie mal, durchaus hilfreich. Ich hatte gerade einen Zahnarzttermin, da ist es auch hilfreich. Das einfach, weil in dem Moment dein ganzes System auf diese Stelle geht, die du da gerade piekst und sich und du holst dich einfach in diesem Moment kurz aus diesem aus dieser Ohnmacht raus. Das Gleiche ist, das habe ich von meiner Ergotherapeutin als Tipp bekommen, sich ein Armband ummachen und das Armband zu schnipsen. Also quasi immer ein Armband irgendwie umhaben und in Situationen merkt, es kippt, sich damit kurz mal zu schnipsen so ein bisschen. Natürlich eben nicht super doll, aber so, dass man so diesen Impuls hat. Tiefensensorik mobilisieren. Hier zu Hause ist eine Strategie, sich gegen den Türrahmen zu pressen. Also zum Beispiel in den Türrahmen zu stellen.
Ja.
Links und rechts die Arme auseinander. Und links und rechts gegen den Türrahmen zu stemmen. Das machen sowohl die Kinder als auch manchmal wir Erwachsene. Und eben auch, je nach Alter der Kinder, also ich habe eben auch schon zwei etwas ältere Kinder, mit denen kann ich sehr gut besprechen. So, kennst du das, wenn bei dir das und das und das ist? So fühle ich mich auch gerade. Ich brauche mal kurz einen Moment, um einmal durchzuatmen, auch zu sagen, es hat nichts mit dir zu tun, sondern ich hatte heute schon einen doofen Streit in der Schule, bei meiner Arbeit. Ich habe nicht genug gegessen, das werde ich gleich nachholen und so. Ne? Also genau dieses, die Kinder da auch mitnehmen, aber dann in dieser schnellen Regulation eben so Tiefensensorik, also irgendwo gegendrücken, kann sich auch gegen die Wand stemmen und also stellen und mit aller Kraft dagegen drücken. Das finde ich für die Akutregulation, die ja, lange Zeit Idee. Echt ja wirklich mein Thema war.
Weil ich finde, die Kinder ja. machen das ja eh schon super gut. Also wenn du die Kinder beobachtest.
Ja, man muss die mal beobachten. Ja.
Sie springen, sie machen auch irgendwie, also sie fidgeten sowieso. Bei uns ist egal, was auf dem Boden liegt, wird es als Fußball verwendet und wird geschossen.
Ja.
Aber ich sehe das schon auch, das ist auch schon so eine Art der Regulierung mit dem Bein. Und ich finde, ja, aber das muss man sich erstmal als Erwachsener erlauben, sich so Kinderregulationsstrategien abzuschauen. Oder Rumgesumme, Rumgesinge, Pfeife. Also manche Geräusche sind auch eher gruselig für mich. Aber ich sehe das, dass sie sich damit regulieren. Dann sage ich, okay, pass auf.
Absolut.
Du machst das für dich und ich mache mir jetzt Kopfhörer drauf. Auch das sich zu erlauben. Ich mache mir Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich hätte auch gerne Geruchs-Canceling, wenn es sowas gäbe. Also, weißt du, wie wütend ich meine, das ist, glaube ich, nicht so angenehm. Noise-Canceling ist ja wirklich angenehm. Das machst du dran und
schling. Ich liebe
und sowas hätte ich gerne für die Nase. Wenn ich in der Schlange stehe irgendwo und dann sind Gerüche, das ist egal, es kann auch ein Parfüm sein, das für mich extrem unangenehm riecht, weil es so, weiß ich nicht, genau, also nicht für mich gut riecht.
Ja.
Ich werde richtig wütend in der Schlange stehend von diesen Geruchsbelästigungen, die mir da entgegenkommen. Und das raubt mir viel von meiner Regulationsstrategie schon mal weg.
Ja,
ja, und dann bräuchte man eigentlich wieder eine kleine Pause. Und das sehe ich natürlich auch bei meinen Kindern ähnlich. Also auf der einen Seite kann ich mich total gut in sie hineinversetzen und verstehe sie sehr gut. Und auf der anderen Seite machen sie oft auch Dinge, für die ich in meiner Kindheit immer wieder zurechtgewiesen wurde. Und dann rutscht einem genau das Gleiche. Jetzt konzentrier dich mal. Weil ich mir denke, wie kann ich das zu meinem Kind sagen? Jetzt konzentrier dich mal, du trägst 5 Sachen gleichzeitig in der Hand.
Ja, und da quasi eine Ebene drüber zu gehen, vielleicht nicht in dem Moment, aber dann abends irgendwie zu sagen, weißt du, worüber ich mich heute richtig geärgert habe? Über mich selber, als ich zu dir gesagt habe, jetzt konzentrier dich mal. Weißt du, das habe ich früher als Kind so oft gehört und fand das richtig blöd. Dann kann man fragen, wie war es denn für dich?
Ja.
Oder ich möchte mich eigentlich anstrengen, das nicht mehr zu sagen. Und da muss ich mich aber anstrengen. Manchmal rutscht mir das doch raus, ne? Und man kann dann mit Kindern ein Zeichen vereinbaren, ne? Das Kind kann auch sagen, ey, das wolltest du doch nicht mehr sagen, Kinder sind ja super.
Die sind super. Die erinnern dich sofort und die sagen das sofort, hey, ich habe mich so verhalten. Und ich finde auch dieses Entschuldigen oder dieses Hineinversetzen in andere, auch das sehe ich, dass es bei ihnen wirkt. Also wir waren neulich essen und wir waren alle super hungrig und ich habe das Restaurant ausgesucht und jeder fand es schlecht. Also meine Kinder fanden, das ist eine ganz schlechte Idee. Ohne da jemals gewesen zu sein, haben sie im Vorfeld schon, die Laune war unterirdisch. Nee, wir wollen nicht in das Restaurant, das ist ätzend. Und es war so. Ich saß dann mit ihnen da drin und dachte mir, oh mein Gott, wir müssen jetzt einfach nur alle schnell was zu essen bekommen. Und besonders ein Kind war echt sehr angefressen und hat dann sogar irgendwann liefen schon die Tränen in diesem Restaurant, hat nicht mal was zu trinken bestellt, nix, hat einfach komplett verweigert. Und dann aber verging ein bisschen Zeit und hat sie von mir ein bisschen probiert und so haben mein Getränk rübergeschoben und waren dann einfach ganz, ganz nett und haben es einfach passieren lassen und dann danach kam sie zu mir und sagte, es tut mir so leid, ich war einfach hungrig und war so schlecht gelaunt. Und ich sagte, ich verstehe das so gut. Kannst du dir vorstellen, ich super hungrig im McDonald's? Ich würde euch die ganze Zeit nur sagen, was für ein schlechtes Essen es hier gibt. Das kann doch nicht sein, dass es ein Essen gibt für 2 €. Das kann nicht gut sein. Kannst du dir vorstellen, wie ich gemeckert hätte, wenn man mich hungrig in ein Restaurant gebracht hätte, auf das ich keinen Bock habe, von dem ich nichts halte?
Ja.
Und alle haben mich angeschaut. Ja, alle wussten sofort, wie Mama wäre. Und das ist so super, dass wir, wenn man das nutzt, wenn man mit den Kindern da so in den Austausch geht, weil das, egal wie unangenehm die Situation vorher war, ich glaube an diese Reparatur. Ich glaube, dass das Reparieren so viel stärker ist als das Perfekte sein, dass es gar nicht erst passiert, weil das ist utopisch, das gibt's nicht.
Ja, und es ist sogar die Frage, ob es ein Reparieren ist. Klar, wenn wirklich mal weiß ich nicht, der Konflikt doch echt tief ging oder wirklich intensiver, sag ich mal, dann ist es vielleicht auch nochmal dieses. Und das andere ist vielleicht einfach ein ganz normales Miteinander. Das Miteinander bringt immer Reibungen mit sich. Und wie gesagt, da ist bei uns sicherlich vielleicht die Scham eine andere, dieser Schuldbutton, den man da irgendwie irgendwo kleben hat, ein anderer. Aber letztendlich sind wir, also ich glaube, dass es für Kinder wichtig ist, einen echten Menschen gegenüber sitzen zu haben. Natürlich kindgerecht und natürlich mit besten Intentionen. Und Konflikte sollen natürlich auf einem bestimmten Level bleiben, dass wir uns, dass wir hier über ein bestimmte Grenzen sprechen, glaube ich, da sind wir uns beide einig. Aber so im, dass es im fortlaufenden, gerade Großfamilienbetrieb Reibereien gibt und Konfliktpunkte oder Denken oder Situationen und Erlebnisse, wo man sagt, okay, daraus gelernt, machen wir nächstes Mal anders. Das Wichtige ist eben, die zu nutzen, das Kind authentisch abzuholen, sich selber authentisch zu zeigen und einfach auch zu sagen, die, mit den eigenen Unzulänglichkeiten authentisch umzugehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und es war bei uns wirklich auch ein ganz großer Punkt und das konnte man auch schon früh kindgerecht machen, ne? Erklären, ey, ich bin hier gerade eigentlich, ne, ich bin hier die Erwachsene und ich hätte das anders machen können eigentlich, ne? Oder
ja.
Oh, ich war einfach super hungrig, ne? Das nächste Mal muss ich was essen oder oh, ich glaube, das nächste Mal, wenn ich dich abhole, machen wir einen schönen Ausflug zum Bäcker, bevor wir nach Hause gehen, dann sind wir satt und dann sind wir vielleicht auch besser gelaunt oder wie auch immer, ne? Das finde ich einfach ganz, ganz entscheidend. Und du warst gerade schon, da möchte ich zum Abschluss ein bisschen hinkommen, dabei zu sagen, oh, ich kann mich ja so gut in meine Kinder hineinversetzen, weil ich es selber so verstehe. Und da sind wir ein bisschen bei den Stärken einer neurodivergenten Elternschaft. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wo wir genau auf uns gucken müssen, was schwierig ist, was herausfordernd ist, wo wir eine gute Balance vielleicht mit dem Partner, der Partnerin brauchen. Und all diese Dinge, die eigentlich ja darauf ausgelegt sind, etwas, was herausfordernd ist, etwas leichter zu machen, eine Balance herzustellen. Gleichzeitig gibt es ja aber auch im neurodivergenten Kontext auf jeden Fall Stärken oder Dinge, die wir im Alltag ganz besonders gut wuppen oder auch eben in der Interaktion mit Kindern. Versuch mal 3 Dinge aufzuzählen, wo du sagst, hey, da bin ich meinem Gehirn richtig dankbar. Das macht mich zu der guten Mutter, die ich bin oder das ist für uns hier eine wertvolle Fähigkeit in unserem Familienalltag.
Also ich denke, ich kann ganz gut rumblödeln mit meinen Kindern. Also ich kann dieses steife Erwachsene und ich kann gut Kind sein. Ich kann oder Schauspielern oder was auch immer. Also ich glaube, da haben wir echt gut Spaß zusammen und auch die Freunde der Kinder freuen sich da drauf. Dann würde ich mich als sehr flexibel einschätzen. Dass ich irgendwie, keine Ahnung, wir machen einen Schwimmbadausflug und dann fängt es mega an zu regnen. Ich glaube, dass ich gut damit umgehen kann, mit diesen, vor allem wenn man da keinen Einfluss drauf hat. Diesen Sachen, die einfach so passieren in der Situation, das sehe ich als Vorteil, dass mein Gehirn da sofort Lösungen findet, unkonventionelle Lösungen und okay, und was können wir draus machen und da irgendwie so flexibel, optimistisch an die Sache rangehen kann. Vor allem, wenn es richtig stressig ist, komischerweise. Also so diese Standardübergänge sind dann schwieriger oder wenn so eine Planänderung ist. Aber wenn es so wirklich, wo alle anderen irgendwie die Nerven verlieren, da habe ich sie dann, strangerweise. Boah, und jetzt noch eine dritte. Ich würde sagen, dass ich sehr lernfähig bin. Also wirklich tief lernfähig. Wenn irgendein Thema, was mich interessiert oder was meine Kinder betrifft oder sei es auch negative Sachen, Krankheiten, ich kann mich da so reinfuchsen in diese Geschichte, dass ich da wirklich, ich will nicht sagen, Expertinnenstatus erreichen will, weil das natürlich nie so diese mehrjährige Ausbildung ersetzen kann. Aber du weißt, was ich meine, wie gut wir uns in Themen reinfuchsen können, um uns da gut auszukennen und Sachen herauszufinden, das sehe ich schon auch als eine Stärke, weil da kann ich gut Motivation finden.
Danke dafür. Ich finde, das ist doch ein schöner, stärkender Blick, ne? Denn ich merke schon im neurodivergenten Kontext von Eltern, dass so dieses Bild von ich bin hier der begrenzende Familienfaktor, ich bin der Belastungsfaktor in dieser Familie, weil ständig auf mich Rücksicht genommen werden muss, dass das gerne eine Balance kriegen darf und vieles, was das Gehirn so mitbringt, auch sehr, sehr gewinnbringend ist für einen Familienalltag. Die Punkte, die du genannt hast oder auch dieses extrem empathische, das sehr sensible Spüren von Veränderungen und Bedürfnissen, ne? Also vielleicht auch eine geringere Chance, dass einem so ein Kind durchrutscht. Das denke ich mir ganz oft, weil ich zum Beispiel viel schneller als mein Mann, der recht ähnlich Zeit verbringt mit den Kindern, so mhm. in der Summe würde ich sagen, schneller sagen kann, irgendwas ist. Mhm. Ich weiß noch nicht direkt was, aber irgendwas ist.
Ja, man spürt die Vibes.
Genau, und dazu sagen, ne, ich glaube, dass zum Beispiel das wirklich das die Gefahr verringert, dass einem ein Kind, jetzt sind wir noch nicht in der Pubertät und gucken, wie es dann wird, aber dass einem so ein Kind da durchrutscht oder dass diese Kinder einfach wissen, ich werde hier doch irgendwie gesehen und es gibt ein Interesse daran an mir, dass es mir hier gut geht. Das ist in vielen Familien so und mein Mann kommt dann irgendwann auch an diesen Punkt. Mhm. Aber ich finde meine Beobachtung ist, dass man da so ein kleines Tickchen früher manchmal kommt und vielleicht dann schon Sachen präventiver irgendwie in die Wege leitet oder einfach früher in die Wege leitet und da ganz gut unterstützen kann. Und ja, mit diesem positiven Ausblick würde ich dieses wundervolle, sehr ehrliche Gespräch einmal abschließen. Dein Buch, eure Webseite und den Instagram-Kanal schwesterherzen.dulas verlinke ich in den Shownotes. An dieser Stelle wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung für dein Buch. Wenn diese Podcast-Folge rauskommt, jetzt kommt wieder mein Organisationstalent, ist das Buch einen Tag draußen. Also perfektes Timing, würde ich sagen. Ich glaube, du darfst mich künftig zitieren, aber ich glaube, das wird zu einer Pflichtlektüre für neurodivergente Eltern und bin mir ganz, ganz sicher, dass es unglaublich gut unterstützen wird und wer mich länger kennt, weiß, sowas sage ich nicht einfach so, das meine ich wirklich aus tiefstem Herzen. Da ist so, so, so viel drin, also dürft ihr euch gerne zulegen und euch sehr verstanden fühlen. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und wer möchte, schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin. Und zu guter Letzt natürlich noch ein herzliches Dankeschön an Jakob Jentsch und Voice Art Productions für die Bearbeitung und die Produktion dieser Folge. Ein Kopf voll Gott. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gott.